Hallo, wir freuen uns, dass ihr in Principio eingeschaltet habt. Gemeinsam mit euch bereiten wir uns auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vor, des 18. Sonntags im Jahreskreis. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Ich bin auch dabei. Mein Name ist Christel Köhler und ich bin Neutestamentlerin. Was haltet ihr, was halten wir eigentlich für sicher in unserem Leben? Wo denken wir eigentlich, wir haben irgendwie alles auf die sichere Seite gepackt, die Schäfchen ins Trockene gebracht, da kann uns keiner mehr irgendwas nehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt vielleicht doch den einen oder anderen Lebensbereich, wo man sehr darauf bedacht ist, dass alles irgendwie gut abgesichert ist. Die drei Texte dieses Sonntags zeigen uns, eigentlich gibt es diese Form der Sicherheit, die wir gerne hätten, so nicht. Und da stellt man schon klar fest, wenn man in den ersten Vers des ersten Textes guckt, da heißt es nämlich im Buch Kohelet: Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet. Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch.
Direkt fünfmal schlägt uns dieser Windhauch sozusagen ins Gesicht. Und nein, es ist keine schöne Naturmetaphorik, sondern ihr wisst es, im Buch Kohelet steht der Windhauch für die Vergänglichkeit, für die Eitelkeit, für die Nichtigkeit. Vielleicht am schönsten zusammengefasst kann man das erklären mit Psalm 141, glaube ich, ist das. Da ist nämlich der Windhauch gleich der Mensch und der Mensch ist vergänglich. Und damit sagt uns Kohelet ganz direkt am Anfang seines Buches und seiner Überlegungen, ja, der Mensch ist vergänglich. Alles, was der Mensch tut, sein ganzes Arbeiten, sein ganzer Besitz, sein ganzes Leben unter der Sonne, ist vergänglich.
Jetzt bin ich natürlich nicht die AT-Expertin, aber ich habe es aufgeschlagen, deswegen es ist Psalm 144. Aber ich glaube, das findet man, wenn man rumsucht. Du hast schon gesagt, das Buch Kohelet stellt diese ganz essentiellen Fragen. Und im Vers 3 des ersten Kapitels, also in dem Folgevers dieses Windhauch-Windhauch-Verses, da begegnen wir auch einer sehr grundsätzlichen Frage, die uns auch für die heutige Folge eigentlich so ein bisschen als Leitfaden dienen kann. Da heißt es dann nämlich: Welchen Vorteil hat der Mensch von all seinem Besitz, für den er sich anstrengt unter der Sonne?
Das ist wirklich die Grundfrage, die sich Kohelet da stellt, weil er wundert sich, wie ist das Menschsein in dieser Welt zu denken? Und jetzt könnte man sagen, mit dem Begriff Besitz sind wir direkt so schnell bei Kapital, Kapitalismus etc. pp. Aber es geht grundlegend bei dem Wort Besitz um wirklich die Mühen und die Arbeit, die der Mensch im Leben verrichtet. Was leiste ich in meinem Leben und was bleibt davon in meinem Leben?
Kleiner Spoiler, hier bleibt relativ wenig. Das ist irgendwie die Kurzzusammenfassung. Es lohnt sich trotzdem, die Folge zu Ende zu hören, aber das ist irgendwie die Grundlinie der Texte.
Und Kohelet spitzt es auch direkt zu und am Anfang seines Buches hat er diese große Vorstellung, ein König zu sein. Da wird angespielt auf die Figur des Salomos, des weisen Königs, der im Endeffekt alles hat, aber ein König sozusagen ohne Gott ist und sein Glück in dieser Welt sucht. Und wie ihr es euch schon jetzt vorstellen könnt nach unseren Vorreden, der wird nicht wirklich glücklich in dieser Welt, weil alles ist eben Windhauch, alles ist eben vergänglich.
Cool, er macht das ja schön. Du hast ja schon gesagt, Gedankenspiel. Er nennt Beispiele, ne? In diesem Text hier am Sonntag im Buch Kohelet. Wir haben erst den Vers 2 aus dem ersten Kapitel und dann drei Verse aus dem zweiten Kapitel. Da sagt Kohelet, naja, es kommt ja vor, dass ein Mensch, dessen Besitz durch Wissen, Können und Erfolg erworben wurde, dass er diesen Besitz am Ende jemand anderen überlassen muss, sprich vererbt. Das heißt, jemand anders bekommt quasi die Dinge, die ich mir mit viel Anstrengung, und es sind ja unterschiedliche Formen der Anstrengung, Wissen, Können, Erfolg, also bei Erfolg spielt auch ein bisschen das Glück vielleicht mit, egal womit ich es mir errungen habe, diesen Besitz, am Ende vererbe ich es irgendwem, weil ich kann es ja nicht mitnehmen in das Oben, in das Gottesreich, in ja, zu Gott hin.
Die Verse am Sonntag aus dem Kohelet-Buch thematisieren eben die Frage des Erbens und damit genau die Verlust des Eigens an jemand anderen Weitergebens. Das ist auch so ein bisschen der Trigger gleich für Jesus im Evangelium, um das Thema weiter zu entfalten. Im Buch Kohelet ist es sogar noch zugespitzter, weil wir sind ja eigentlich in diesem Denkspiel, dass wir uns vorstellen, da redet der König Salomo. Und das ist ganz lustig, in Vers 19, der ist nicht Teil des Texts am Sonntag, aber da sagt er, ja, selbst als großer, weiser König kann mein Nachfolger total dumm sein und alles, was ich angehäuft habe durch meine Weisheit, durch mein Bemühen, wird an diesen törichten Menschen weitergehen, der eben nicht getan hat und es nicht verdient hat. Aber er wird davon bereichert werden und ich stehe sozusagen da mit nichts und vergehe einfach im Ende meiner Vergänglichkeit.
Ein sehr realistischer, wenn vielleicht auch ein bisschen frustrierender Blick auf das, was im Neuen Testament dann vielleicht heißen würde, der eine sät und der andere erntet. Ja, also man tut etwas, man bemüht sich. Auch das ist ja ein Wort, das das Buch Kohelet irgendwie kennzeichnet. Es geht um die Mühe, um die Sorge, so heißt es sogar in unserem Text am Sonntag, die man aufwendet, um ja, was zu erreichen im Leben, um etwas aus seinem Leben zu machen, um ja, vielleicht auch sich eine gewisse Sicherheit zu erwerben. Aber wir stellen fest, naja, irgendwann hält diese ganze Sicherheit, die ich mir hier zusammensuche, irgendwie nichts zusammen.
Oder sagen wir es mal so, wieder mal flapsig. Kohelet wäre wahrscheinlich kein Freund von dem Maßstab schaffe, schaffe, Häusle bauen und dann den Kindern nachlassen, sondern er fragt bewusst, und das ist wirklich sehr relevant für uns auch, ja, aber wo findet ihr Ruhe im Leben? Wo findet ihr Ruhe? Und das ist eben nicht in den Sorgen und Mühen des Alltags und eben nicht im Besitz.
Das ist schon ziemlich krass, wenn es hier in Vers 23 am Ende heißt, selbst in der Nacht kommt sein Geist nicht zur Ruhe, also derjenige, der halt alles irgendwie zusammenrafft, der seinen Besitz sichert und so weiter, kommt nie in irgendeinen Moment, wo er sagen kann für sich, so, jetzt habe ich ja alles, was ich brauche. Weil irgendwie ist er immer noch damit beschäftigt, was geht noch, aber auch, was passiert denn mit meinem Besitz, wenn ich nicht mehr bin? Auch das lässt ja nicht zur Ruhe kommen. Nicht nur der Besitz an sich, sondern die Frage nach dem Danach.
Und das vielleicht letzte Punkt, den wir noch zu Kohelet sagen sollten, bevor wir dann zum Evangelium springen, aber beim selben Thema bleiben. Der Punkt, der hier angesprochen wird, ist keine allgemeine Kritik am Besitz, sondern die Frage, klammere ich mich am Besitz? Glaube ich, dass ich im Besitz etwas habe, womit ich Ewigkeit schaffe? Und da ist die klare Antwort schon mit dem ersten Vers fürs Buch des Kohelets. Nein, solche Vorstellungen sind durch und durch Windhauch.
Ist schön, dass Kohelet trotzdem dieser Frage ein ganzes Buch widmet, um uns vor Augen zu führen, wie nichtig all das ist. Aber auch das macht ja die Spannung biblischer Literatur aus. Wenn wir jetzt ins Evangelium rüberspringen, dann sind wir im 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und wir haben zuletzt ja eher aus dem Kapitel 10 einige Passagen gelesen, machen also jetzt so ein bisschen einen Sprung vom letzten Sonntag zu diesem Sonntag. Und wir erleben Jesus, der auch in diesem Abschnitt hier in Lukas 12, 13 bis 21 sich mit sehr konkreten Fragen konfrontiert sieht, aber vor allen Dingen eine große Frage dahinter hat, nämlich wie funktioniert es denn, jünger zu sein und jünger zu bleiben in dieser Welt und angesichts verschiedener Situationen der Bedrängnis? Wie bleibe ich denn ein guter Jünger Jesu in dieser Welt? So, das ist die Ausgangsfrage, obwohl die Ausgangsfrage eigentlich jemand anders stellt.
Die Ausgangsfrage ist anders im Text. Du hast den großen Bogen natürlich auch gewiesen, aber es geht um etwas sehr, sehr Konkretes. Und ich finde, wir begegnen da einem total unsympathischen Jesus. Das sind meine Lieblingsstellen im Neuen Testament. Wenn man mal sagen kann, da haben wir nicht den lieben Jesus. Da kommt jemand zu Jesus und das passt ganz normal. Er hat einen Rechtsstreit und sucht einen Gelehrten und sagt, hier, entscheide für mich. Praktisch klassisches Bild auch vom Rabbiner heute. Ich habe ein Problem, mein Bruder teilt das Erbe nicht mit mir. O Rabbi, hilf uns eine Lösung zu finden. Gib uns einen Rechtsentscheid aufgrund deiner Tora-Auslegung. Tja, und Jesus wischt sozusagen mit dem Handschlag einmal drüber weg und sagt, ich mache mal ein anderes Thema auf für dich, was viel Spannenderes.
Die Frage nach dem Rechtsentscheid, die ist ja so ein bisschen verkappt. Erstmal will ja eigentlich derjenige, der hier aus der Volksmenge auf Jesus zukommt, dass Jesus dem anderen eine Ansage macht. Ne? Er sagt im Prinzip, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Also er will gar keinen unbedingten Entscheid. Er will also Rechtsentscheid im Sinne von was Abgewogenes, sondern er will, dass Jesus eine Handlungsempfehlung ausspricht. Und das ist natürlich das, wo ihm so ein bisschen die Hutschnur reißt und er sagt, liebe Leute, ich bin hier nicht Richter oder Erbteiler für euch. Er nimmt da Bezug auf das Buch Exodus, auf 2,14, die grundsätzliche Frage, ne, wer ist denn der Richter oder wer schwingt sich zum Richter auf? Er will es an der Stelle nicht sein. Das haben wir schon festgestellt.
Ich finde es aber trotzdem toll, weil im Endeffekt im damaligen Kontext ist diese Erbfrage ja wirklich eine Existenzfrage. Wird ein Landbesitz nur den Erstgeborenen vererbt. Dann sind die anderen ganzen Brüder ohne Besitz da. Teilt der Erstgeborene, haben sie mit Recht am Besitz. Also da geht es eigentlich um eine Existenzfrage, aber du hast völlig recht natürlich. Der Bruder tritt auf mit dem, Jesus, gib deinen Rechtsentscheid. Hier ist der Rechtsentscheid, den du am besten sagen solltest. Ne? Und dann geht aber das große Thema los. Und im Endeffekt kann man den Vers 15 auch so direkt lesen, dass der Bittsteller da erstmal den Rüffel bekommt und Jesus allgemein sagt, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Und im Endeffekt genau sagt, guck mal, du kommst mit deiner Frage, du willst keinen Rechtsentscheid, du willst einfach nur das Geld haben oder den Besitz haben.
Ja, und es geht ja sogar noch weiter im zweiten Teil dieses Verses, da ist sogar noch vom Überfluss des Besitzes die Rede. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass jemand etwas hat, sondern dass er eigentlich mehr hat, als er braucht. Also jemand, der tatsächlich ganz bewusst die Dinge zusammenrafft. Und das begegnet uns ja als Diskussion auch an anderen Stellen im Evangelium. Es geht nicht eigentlich nur darum, dass Besitz schlecht ist. Wir wissen ja auch aus dem Lukas-Evangelium, dass es gerade auch viele Frauen gab, die irgendwie etwas besaßen und damit auch gedient haben, indem sie Jesus und seine Jünger auch unterstützt haben, finanziell beziehungsweise mit Nahrungsmitteln etc. Es geht darum, oder das, was getadelt wird, ist tatsächlich dieser Überfluss des Besitzes. Und wir können dann direkt mal in den zentralen Vers vielleicht am Ende des Evangeliums springen, den zweiten Teil von Vers 20, denn da wird diese Frage wirklich auf den Punkt gebracht.
Und mit dem Vers könnte man auch wunderbar unsere Kohelet-Passage zusammenfassen. Jesus fragt, wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast?
Tja, gute Frage, würde ich sagen. Jedenfalls nicht dir selbst. Das ist das, was wir aus dem Gleichnis lernen, das Jesus dann hier erzählt. Also nach dieser Frage und so einer allgemeinen Mahnung heißt es dann in Vers 16 am Sonntag, er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Und die Situation ist so, es gibt einen reichen Mann und der hat auch noch eine gute Ernte. Da ist schon was, ein bisschen was vom Überfluss quasi durchzuspüren. Und der überlegt sich, naja gut, jetzt habe ich diese riesige Ernte, ich habe aber keinen Platz, um die Ernte unterzubringen. Was tue ich? Und dann statt, man könnte natürlich auch sagen, der kann das verschenken, er spendet es, er gibt es an die Tafel weiter, was auch immer. Aber der Mann sagt für sich, der reiche Mann, ich will es so machen, dass ich meine alten Sachen abreiße, ich baue Neues, Größeres, dann kann ich alles, was ich hier irgendwie auf den Feldern stehen habe, einbringen. Soweit der Plan. Und jetzt kommt Gott.
Tja, vielleicht noch mal kurz die Situation in anderen Worten beschreiben. Ich lege jetzt viel Geld zurück, damit ich in der Rente was habe, um überleben zu können, gut leben zu können. Ich mache nichts Falsches. Ne? Ich bin die fleißige Ameise, die alles macht, damit im Winter die Vorräte da sind.
Ruh dich aus, iss und trink und freue dich. So will der reiche Mann am liebsten zu sich selber sprechen.
Also ich kann da fast nichts Böses sehen. Nein, aber ich verstehe natürlich, was dann kommt. Dann kommt nämlich Gott in diesem Gleichnis rauf und sagt, tja, du planst für die nächsten Jahre, du planst deinen Wohlstand. Du planst, wie es dir persönlich gut gehen kann. Tja, und dann wird deine Seele von dir zurückgefordert. Kurzum, du stirbst und alles, was du angehäuft hast, deine vollen Vorräte, sind nicht mehr deins. Du hast nichts davon.
Und damit sind wir dann schon bei der großen Pointe dieses Textes und dem großen Ausblick. Jesus sagt am Ende des Evangeliumstextes, so wie diesem Narren hier, der alles für sich häufen will und dann aus seinem Leben scheidet, so geht es einem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht reich ist.
Ja, und wie wird man bei Gott reich? Das können wir, diese Leerstelle können wir jetzt alle füllen. Das wäre genau in dem Beispiel, wenn man schon Überfluss hat, Anteil an dem Überfluss zu geben. Und dadurch anderen zu helfen, Nächstenliebe, Armenfürsorge, etc. pp.
Das ist der zentrale Punkt. Bei der Frage danach, was schafft Sicherheit, geht es ja erstmal um die Frage, was schafft mir Sicherheit? Und wenn ich das immer nur die Frage nach Besitz, nach Reichtum, nach dem, was vermeintlich eben Sicherung bedeutet, wenn ich das immer nur auf mich beziehe und vor allen Dingen auf das Hier und Jetzt, dann geht es schief. Das zeigen uns die Texte am Sonntag. Das haben wir im Buch Kohelet gelesen, wo eigentlich aller Besitz eine große Form der Vergänglichkeit hat und mich nicht zur Ruhe kommen lässt. Das sagt das Evangelium, weil der Narr am Ende ohne irgendetwas dastehen wird. Das Entscheidende ist also, so sagt der letzte Vers des Evangeliums ja, es geht nicht um das Hier und Jetzt, es geht um das bei Gott reich sein. Also Schätze zu sammeln, die sich hier nicht in Scheunen anhäufen lassen, sondern Schätze zusammen, man könnte auch sagen, Beziehungsmomente mit Gott zu sammeln, denn die bleiben tatsächlich ewig. So eine Art Treuepunktesystem.
Guck mal, jetzt könnten wir direkt einen Werbeblock fürs Christentum einfügen und sagen, ah, wie werdet ihr reich bei Gott? Wie schafft ihr ewigen Besitz? Lasst euch taufen, dann seid ihr gerettet, dann habt ihr alles, was ihr braucht. Punkt. Dann, um mit dem Kolosser zu sprechen, aus den letzten Wochen haben wir ja gehört, die getauft werden, sterben mit Christus und werden mit Christus auferweckt. Punkt. Dann habe ich doch das Heil im Himmel schon. Nein, sagt der Kolosserbrief da.
Auch dieser Text am Sonntag warnt nämlich vor einer Selbsttäuschung. Wir steigen aber erstmal ein mit Kolosser 3,1. Das ist der Einstieg des Textes am Sonntag. Da heißt es, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Das ist nochmal Bezug genommen auf die Taufe, dass auch mit Christus auferweckt sein im neuen Leben, das man durch die Taufe geschenkt bekommt. Und dann heißt es, wenn das so ist, also ein kausaler Zusammenhang, wenn ihr getauft seid, wenn ihr alles auf Christus setzt, dann müsst ihr euch auch immer dahin orientieren, wo Christus ist. Und das ist natürlich aus der Perspektive des Kolosserbriefes das Oben, das, wo Gott ist, könnte man auch formulieren im Anschluss an das Evangelium. Dahin muss alles zielen.
Uns wird direkt zweimal uns eingetrichtert am Sonntag. Diese Konzentration auf das, was oben ist. Auch der zweite Vers. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Da haben wir auch wieder eine schöne Zusammenfassung sozusagen des Evangeliums. Das ist genau das. Natürlich könnt ihr euch absichern im Leben. Natürlich arbeitet ihr alles. Aber das bleibt immer das Irdische. Bei allem, was ihr tut, verliert den Blick nicht nach oben und fragt euch, was eure Schätze im Himmel sein können. Und das wird dann sehr genau definiert im Kolosserbrief.
Sogar mit ziemlich harten Worten, wenn man es einfach nur so liest. In Vers 5 heißt es nämlich, also wenn das ja so ist und ihr innen auf dieser Herrlichkeit mit Gott hinstrebt, dann darum tötet, was irdisch an euch ist. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. So im Sinne von, naja, also ihr müsst einfach alles zurücklassen, was vermeintlich euer bisheriges Leben geprägt hat. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwarz-weiß hier dargestellt. Aber der Kolosserbrief hat ja eine klare Botschaft, nämlich zieht die Entscheidung durch. Ja? Und in Vers 9 sagt er das sogar noch konkreter.
Er sagt, das passt ganz gut zu unserem Thema, belügt einander nicht. Man möchte praktisch mitdenken, belügt dich auch selbst nicht. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt. Das ist ja die genaue Idee. Mit der Taufe seid ihr nicht mehr dieser sündige Mensch. Ihr seid nicht mehr der Mensch, der komplett im Irdischen ist, sondern der Blick geht nach oben. Ihr seid sozusagen auf dem Weg in den Himmel. Also handelt auch so. Handelt als dieser neue Mensch, der ihr in Christus sein könnt.
Und dieser neue Mensch ist eben einer, der dem Bild seines Schöpfers entspricht. Das ist nochmal ein schönes Bild, das hier aufgemacht wird an der Stelle. Wir sollen, indem wir uns auf Gott hin orientieren, selber eben Gott ähnlich machen, dessen Bild in uns grundgelegt ist. Wir sollen immer mehr danach streben, so zu sein wie er. Und damit sind wir natürlich ganz in diesem Oben und überhaupt nicht mehr festgehalten in diesem Irdischen hier unten.
Das ist ein schönes biblisches Motiv, wo immer die Urgeschichte rückwärts gegangen wird. Weil der alte Mensch ist ja das, der Mensch, den wir aus der Sintflut kennen, wo Gott resigniert und sagt, ja, das Trachten des Menschen ist böse. Aber wenn wir zurück an den Anfang gehen, ist der Mensch ja eben geschaffen als Ebenbild Gottes. Und der Kolosserbrief sagt uns sozusagen, durch Jesus Christus könnt ihr wieder dieser ideale Mensch sein, im Sinne des Ebenbildes Gottes. Ihr könnt diesem Ideal wieder entsprechen. Ihr müsst euch aber dafür entscheiden. Es ist eben euch nicht geschenkt als Automatismus, sondern ihr müsst mit dem Blick nach oben entsprechend handeln.
Die drei Texte am Sonntag stellen die Frage danach, was mir Sicherheit schenkt oder Sicherheit gibt. Und die Antwort ist eine sehr einseitige, in einem positiven Sinne aber an der Stelle, nämlich Sicherheit kann ich eigentlich nur bei Gott erlangen und indem ich mich ganz auf Gott hin ausrichte. Wenn ich versuche, das im Hier und Jetzt zu erwerben, mich an dem Hier und Jetzt festzuhalten, indem ich Dinge ansammle, indem ich mich nur mühe, um immer mehr zu schaffen, dann wird das irgendwie schiefgehen. Ich muss mich auf Gott hin ausrichten und ich muss diese Entscheidung, mich auf Gott hin auszurichten, auch durchziehen, ohne mich selbst zu belügen. Dann am Ende kann ich tatsächlich reich, aber in einer anderen Art und Weise reich mich bezeichnen.
Mit unserer Diskussion entlang der drei Texte haben wir euch versucht, diese drei Texte thematisch zu eröffnen. Wenn ihr jetzt noch genauer in die drei Texte reingucken wollt, findet ihr unten in den Shownotes die Texte selbst und auch die Links rüber zu unseren Kommentierungen. Und jetzt zum Abschluss teilen wir noch mit euch unsere Verse, die wir in den Sonntag mitnehmen. Das heißt, Christelle, ich frage dich als Erste und dann fragst du mich, welchen Bibelvers nimmst du mit?
Gut, dass wir den Modus nochmal geklärt haben. Also, ich nehme tatsächlich aus Vers 19 im Evangelium tatsächlich das Ende mit. Ruh dich aus, iss und trink und freue dich. Es ist das, was der Narr zu sich selber sagt, wenn er denkt, so jetzt habe ich es ja irgendwie geschafft. Und natürlich ist das trügerisch. Und trotzdem ist es auch irgendwie was, was wir ja selber durchaus auch kennen. Sich mal in seinem, ich sage es jetzt mal überspitzt, in seinem Erfolg zu sonnen, zu sagen, boah, ich habe ja was erreicht. Jetzt heute Abend lege ich mal die Füße hoch. So. Und die Texte zeigen uns, okay, kann ich machen. Und ich glaube, da ist auch nichts Verwerfliches dran, abends mal die Füße hochzulegen und auch mal zu sagen, boah, ich habe hier echt was geschafft. Aber diese Frage nach der Ruhe, die taucht ja auch im Kohelet auf. Und mir ist sofort in Erinnerung gekommen, das Augustinus-Zitat, unruhig ist mein Herz, bis es ruht bei dir, Gott. Also dieses wirklich dran zu denken, ich kann am Ende im Hier und Jetzt nie ganz zur Ruhe kommen, sondern wirkliche Ruhe, wirkliche, ja auch Sicherheit angekommen zu sein, das gibt es tatsächlich nur in meiner Beziehung zu Gott. Und auf die hin sich zu orientieren, das ist das, was dieser Vers mir hier nochmal vor Augen führt.
Den Vers hätte ich auch mitnehmen können, weil ich merke gerade, meine Versauswahl schlägt sozusagen in dieselbe Kerbe. Aber ich bin hängen geblieben bei der ersten Lesung bei Kohelet, dem Vers 23. Alle Tage besteht sein Geschäft nur aus Sorge und Ärger und selbst in der Nacht kommt sein Geist nicht zur Ruhe. Im Kopf, als ich diesen Vers gelesen habe, sprang ich sofort zurück ins Buch Genesis und dachte, ja, als Adam und Eva da aus dem Paradies herausgeworfen sind, steht ihnen ein Leben bevor, in dem sie im Schweiß ihres Angesichtes Brot verdienen müssen. Da ist Sorge und Ärger und Mühe, das, was Leben prägt. Das ist keine Existenz, die man sich wünscht. Man wünscht sich diese Ruhe. Und dann fragt sich, selbst wenn man dieses negative Menschenbild aus dem Genesis-Vers da mitnimmt und sagt, ja, auch ich habe in meinem Leben natürlich die Sorge, ich muss finanziell mich absichern, für meine Kinder vorsorgen. Das sind alles berechtigte Sorgen und Ängste, die man auch hat und die jeder von uns wahrscheinlich hat. Zu fragen, ja, aber wo finde ich denn diese Ruhe? Und ich finde sie natürlich in meinem Glauben, bei meinem Gott. Aber, und da ist mir dieser Kolosserbrief dann sehr wichtig, im Blick nach oben, selbst in den Sorgen, in meinen Sorgen und meinen Mühen im Alltag, die alle berechtigt sind, diese Verse, diese Bibeltexte am Sonntag wischen das nicht weg, aber sie sagen doch deutlich, allem übergeordnet ist dieser Blick nach oben, das Streben nach oben. Und da, in diesem Streben nach oben, Ruhe zu finden, in dieser Welt schon. Das ist eine Herausforderung, über die man nachdenken kann, über die ich am Sonntag nachdenken möchte, aber die man eben im Alltag auch irgendwie realisieren möchte, dem nachgehen möchte. In allem meinem Streben in dieser Welt immer den Blick nach oben gerichtet zu halten.
Jetzt wünschen wir euch einen schönen Sonntag und viel Freude beim Bibelentdecken.